liebe Filmfreunde, hier ist wieder euer Leinwandliebe-Podcast, der Filmstarts-Film-Podcast und heute mit einer Sonderfolge, denn wir sprechen nicht nur über einen Film, sondern gleich über zwei. Und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht nur mich, Stefan aus der Filmstarts-Redaktion, sondern auch Pascal.
Hallo, hallo.
Wir wollen heute gemeinsam über die beiden Horror-Hype-Filme der letzten Wochen reden und zwar Backrooms und Obsession.
Super.
So, Pascal.
Ja.
Was ist deine Meinung dazu?
Ich freue mich drüber zu sprechen. Also, ich glaube, wir sind ja inzwischen in einer Zeit angekommen, wo es irgendwie fast schon im monatlichen Turnus, ja, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wir haben auf jeden Fall jedes Jahr inzwischen zwei Horror-Hypes, mindestens.
In den letzten Jahren auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ja. Nachdem dieses Genre ja so oft totgesprochen wurde, sind wir inzwischen wieder an einem Punkt, wo Horror wahrscheinlich somit das größte Genre einfach geworden ist und auch aufstrebenden Filmemachern einfach die Chance gibt, irgendwie Fuß zu fassen und durchzustarten. Also wenn du irgendwie Regisseur bist und in Hollywood durchstarten willst, dreh einen Horrorfilm.
Ich würde behaupten, also zumindest für mich, war Horror ist einfach immer schon mein Lieblingsgenre gewesen.
Bei mir auch.
Was vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass es ein Genre ist, das eine unglaubliche Kreativität zulässt. Du kannst Horror eigentlich mit jedem anderen Genre paaren.
Mhm.
Das funktioniert immer. Ich glaube, wir hatten auch eigentlich alles. Also
ja.
Horrorkomödien. Es gibt Horrorromanzen irgendwo.
Mhm.
Natürlich auch reine Horrorfilme. Aber das eignet sich wunderbar als Spielwiese, gerade für junge aufstrebende Filmemacher.
Mhm.
Und ich glaube, das zeigen die letzten Jahre auch wieder, dass du da halt mit einer guten Idee und relativ wenig Budget auch einen großen Impact haben kannst.
Ja, ja, genau. Und wie du schon sagtest, es gibt ja sogar Western-Horrorfilme und
ja, sowas
alles. Ja, und ich glaube, das hat sich jetzt irgendwie, ist jetzt so zusammengelaufen. Wir haben den Elevated Horror gehabt, der nochmal ganz besonderen Push gegeben hat, der Leuten, die eigentlich keine Horrorfilme gucken, Zugang zum Horrorkino gegeben hat. Dadurch wurde natürlich das Publikum einfach nochmal vergrößert.
Ja.
Dann haben wir sowas wie Terrifier. Also wir haben immer noch diese Mega-Splatter-Filme, die trotzdem unfassbar erfolgreich sein können.
Das habe ich übrigens gerade komplett vergessen, dass wir auch ja in einer Zeit leben, in der das auch noch wahnsinnig erfolgreich ist und so nebenbei existiert.
Ja, und dann hast du einfach Franchises wie zum Beispiel Scream funktionieren auch immer noch hervorragend, sind immer noch super stark am Boxoffice oder Final Destination, immer noch Hits.
Obwohl mich da wahnsinnig interessieren würde, ob das in erster Linie die älteren Zuschauer von damals schauen oder ob das immer noch neue, junge, frische Leute irgendwie anzieht, die da ins Kino gehen.
Ich glaube, es ist sehr durchmischt, würde ich sagen. Also dieses Psychokiller-Maskenkiller-Ding, ich glaube, das zieht einfach immer noch und die Scream-Maske ist ja auch einfach, ich glaube, das zieht einfach immer noch alle Altersgruppen irgendwie so ein bisschen an.
Ja.
Ja, und dann hast du einfach immer noch sowas wie Smile, was zwischendurch kommt. Also Horrorkino ist voll da.
Horrorkino lebt.
Horrorkino lebt. So
ist einfach nicht tot zu kriegen.
Kriegt
immer wieder aus dem Grab heraus. Ja,
und es geht immer weiter. Und dieses war, haben wir zwei Filme, die das besser widerspiegeln denn je.
Ja, zwei wahnsinnig spannende Filme. Über welchen wollen wir denn zuerst reden? Worauf hast du Lust?
Wollen wir mit Backrooms anfangen?
Ja, fangen wir mit Backrooms an.
Okay, Stefan, weißt du, worum es geht in Backrooms? Backrooms? Aber ich kann es auch schnell sagen. Also,
ja, sag mal.
Also es geht um einen Möbelhausbesitzer, gespielt von, jetzt wird der Name, bitte verzeiht mir, das ist Chiwetel Ejiofor, würde ich sagen.
Ja.
Klingt erstmal okay.
Finde ich okay.
Genau, bekannt durch 12 Years a Slave oder Life of Chuck war er zuletzt auch zu sehen in der Stephen King-Verfilmung. Der ein paar private Probleme hat, das wird so in die Story eingebunden, regelmäßige Therapiesitzungen, wo er über seine schwierige Beziehung redet, sein Alkoholproblem. Und da auch immer wieder erwähnt, dass er seiner Ex das Haus auch überlassen hat. Ne? Er hat sie ja gegeben, also und schläft inzwischen auch in seinem Möbelhaus. Und irgendwann fällt der Strom aus und er geht runter zum Stromkasten, um zu gucken, was hier eigentlich los ist. Und stolpert dann quasi in eine andere Realität, Dimension
Parallelwelt,
ja, genau,
weiß man nicht so
genau. Die Backrooms im Prinzip, ich habe gelernt, das nennt man Liminalräume, habe ich gelesen, Liminal Spaces.
Ja.
Also quasi so der Realität entrückte Räume, die sich in diesem Fall dadurch aussagen, die haben alle diesen Gelbstich, der schon total eklig ist und haben eine ganz weirde, ein ganz weirdes Interieur, ein ganz eine ganz weirde Innenarchitektur, also Möbel werden bis zur Decke gestapelt, teilweise sind die Möbel halb in den Boden gelassen, es gibt Räume, in denen nur Sofas stehen, es gibt Räume, in die man reingucken kann, aber nicht raus, es ist und alles sind irgendwie so Fluchtpunkträume. Es geht immer weiter rein, aber man kann auch irgendwie rauskommen. Es ist ganz seltsam, ganz seltsam. Und genau hier steigt der Werte her, dessen Namen ich vergessen habe, ich weiß gar nicht, wie er Chevitel.
Glaube ich auch egal.
Ja. Und irgendwann wird seine Therapeutin, macht sich ein bisschen Sorgen und will mal gucken, was eigentlich los ist und geht dann auch, fährt dann auch zu dem Möbelhaus und entdeckt dann quasi auch den Eingang zu der anderen Dimension, weil er ihn auch markiert hat, damit, also markiert, damit er den Weg wieder rausfindet, aber natürlich auch den Weg rein. Und sie geht dann auch in die fremde Dimension und Punkt, Punkt, Punkt.
Mhm. Dann passieren Dinge.
Dann passieren Dinge.
Oh ja. Mein Gott, was da für Dinge passieren. Ja, was ist denn deine Beziehung zu den Backrooms gewesen?
Also ich habe das natürlich mitbekommen. Also wenn man öfter im Internet unterwegs ist, ist es schwer, an den Backrooms vorbeizukommen. Also an dem, auch an dieser Creepypasta, wo die ursprünglich herkommen. Ja. Die Kurzfilme, die gedreht wurden, ich meine, die hatten einfach einen mega Hype. Da sind Millionen Views drauf. Und gerade der erste Kurzfilm, also der auch Backrooms und in Klammern Found Footage heißt, den habe ich mit Genuss gesehen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz hervorragender, da geht wahrscheinlich so 10 Minuten, nicht mal, glaube ich. Absolut brillant. Ganz knapp einfach. Jemand fällt auch in diese Dimension rein und versucht den Weg wieder rauszufinden und stellt dann fest, er ist nicht alleine in diesen Backrooms, er wird irgendwann verfolgt.
Ja.
Und genau das ist ja dieses Konzept und auch diese Ästhetik wurde da schon etabliert. Das ist eine Webreihe, sehr viele Kurzfilme gibt es da, alle inszeniert von, nee, ich weiß gar nicht, ob die alle von Kane Parsons inszeniert wurden, aber viele. Kane Parsons ist auch der Regisseur von dem Backrooms Kinofilm jetzt. Es ist auf jeden Fall sein Baby, was er dann umsetzen durfte mit gerade einmal 20 Jahren.
Das ist schon stark.
Das ist Irrsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn.
Genau, und ich hatte natürlich mega Bock, weil die Trailer sahen gut aus. Ich mag diesen diese Video-Ästhetik, diese Home-Video oder dieses, diese Home-Video-Ästhetik, diese schrabbelige.
Und ja, so Mitte 90er, späte 90er.
Genau, sowas so Videocam einfach, ne?
Quasi,
oder Digitalcam, genau. Und ich hatte mega Bock drauf.
Ja. Diese ganze Ästhetik, die mich auch wahnsinnig anspricht, ich glaube, es liegt daran, dass es so ein bisschen was eigentlich Vertrautes hat, was Heimeliges, das kennst du, also jeder von uns, der in dieser Zeit groß geworden ist, kennt halt diese Aufnahmen.
Ja.
Und die haben gerade immer so ein bisschen, die können ein bisschen was Unheimliches haben. Mhm. Gerade wenn man die Leute auf diesen Videobändern nicht kennt oder diese Videobänder in die Jahre kommen, dann verzerrt sich das Ganze so. Dann wird es so ein Zerrbild der Realität und dann fangen irgendwie an, Tonspuren so ein bisschen zu leiern oder das Bild zu wackeln und es grenzt immer so ein bisschen, schrabt immer so ein bisschen an der Grenze zum Unheimlichen.
Ja.
Und ich finde, das fängt dieser Film wahnsinnig, wahnsinnig gut ein. Also die Creepypasta kommt übrigens aus dem Jahr 2019, da fing das Ganze irgendwie an.
Mhm.
Ich selber habe das Ganze vor ein paar Jahren, glaube ich, entdeckt und zwar über dann Let's Plays.
Mhm.
Also ich kannte nichts von den Geschichten vorher irgendwo. Ich habe mitbekommen, dass es halt ein großer Spielehype dann geworden ist. Und die Ästhetik ist einfach wahnsinnig spannend gewesen. Also die hat mich angesprochen. Ich war gar nicht so unbedingt großer Fan dieser ganzen Monster-Lore, die es da irgendwie gab. Also wer da alles in den Backrooms rumkreucht und fleucht, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal.
Mhm.
Aber mich macht diese Ästhetik wahnsinnig an. Dieses etwas Entrückte zu haben. Du hast Gegenstände überall in den Backrooms. Das sind ganz normale Alltagsgegenstände. Aber sie sind nicht mehr funktional. Sie sind dysfunktional, sind ihrer eigentlichen Funktion enthoben. Und das macht das irgendwie unheimlich. Also wenn du einen Raum voller Sofas siehst oder halt Stühle, die irgendwie zusammenkleben oder bis an die Decke gestapelt sind, dann, gerade weil es so Alltagsgegenstände sind, dann hat das was unglaublich Unheimliches.
Ja, das Vertraute wird fremd einfach, ne? Und das finde ich auch. Und ich finde, Backrooms, der Film, der zeichnet sich gerade dadurch aus, dass der auch so ein Gespür für dieses Gefühl wie ist das, wenn Räume Angst machen?
Ja.
Ne? Es ist ja wahrscheinlich auch in der Architektur irgendwie Thema. Architektur kann ja auch Angst machen. Es gibt ja auch einfach Gebäude, die einen Schrecken ausstrahlen, die eine gewisse, gewisse Härte einfach haben. Und das ist hier auch ganz interessant. Ich weiß, dass dieser Film mich genau dadurch gecatcht hat, durch diese Räume, durch diese Ästhetik und auch dieses Zelebrieren. Gerade in der ersten Hälfte des Films sind es ja wirklich diese Räume, auf die es ankommt. Ja. Und er wechselt da ja auch, die Aufnahmen, das Format quasi. Er hat ja also diese klassischen Hochglanzaufnahmen, die in der Gegenwart spielen, wenn Chiwetel Ejiofor das Ganze erkundet. Und es gibt dann natürlich noch Aufnahmen, die mit dieser Digicam einfach gemacht wurden. Und ich finde, das ist beides auf ihre Weise irgendwie echt unangenehm.
Ich glaube,
unangenehm.
Ich hätte sogar die ganze Zeit mir einfach diese Digicam angucken können.
Ja,
also ich zwei Stunden lang einfach diese Räume erforschen, das hätte ich wahnsinnig spannend gefunden, weil jeder Raum hat irgendwo etwas Neues, Unheimliches und du weißt nie, was dich erwartet. Es gibt, da muss ich die ganze Zeit dran denken, es gibt zwei Sachen, womit ich diesen Film sofort assoziiert habe. Es gibt eine Simpsons-Folge, wo Ned Flanders sein Haus verliert und die Bewohner von Springfield dieses Haus neu aufbauen. Und tatsächlich erinnert dieses Haus, was aufgebaut wird, erschreckend genau an die Backrooms, weil alles irgendwo verzogen ist. Und das andere ist das Haus der Witwe von dem Winchester-Erfinder. Die hat dieses Haus nie fertiggestellt, sondern überall immer Räume rangebaut und Treppen, die ins Nichts führen und so weiter.
Gibt's auch einen Film drüber, ne?
Da gibt's auch einen Film drüber, der heißt Winchester. Der ist ziemlich beschissen.
Ja, mit Helen Mirren, ne?
Ich glaube, ja. Aber an sich, diese Idee ist halt super spannend. Es ging ihr halt darum, dass die Geister, die durch die Waffen von ihrem Mann erschossen worden sind, sie halt nie finden in diesem Haus, sondern sich in diesem Haus verlaufen.
Ja.
Und das hat so einen Ausdruck von Wahnsinn in dieser Architektur.
Ja.
Und auch bei Backrooms fragst du dich halt, wer hat das gebaut und aus welchem Grund? Warum ist das so?
Ja, genau. Wenn man so Räume hat, die nicht mehr da sind, dass Menschen darin leben, ne? Sondern dass Menschen, warum auch immer diese Räume so gebaut wurden. Ich höre darüber raus, dass du dich auf den Film gefreut hast.
Ich habe mich wahnsinnig auf den Film gefreut. Ja.
Wie stehst du jetzt zu dem Film danach?
Ich finde ihn visuell immer noch wahnsinnig spannend. Also ich würde ihm auch jedem empfehlen, sich da einfach mal reinzusetzen und sich, wie lange geht der? 90 Minuten, 100 Minuten?
Nee, der geht so 110 Minuten
Sich einfach mal auf dieses Erlebnis einzulassen. Ich finde, der ist auf einer Story-Ebene relativ schwach.
Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen drüber sprechen.
Aber es ist fast egal. Man hat trotzdem wahnsinnig viel Freude daran, diese Backrooms zu erkunden.
Ja, also der Film hat ganz, ganz klare Stärken und das ist auch ein guter Film. Das ist vielleicht sogar ein sehr guter Film, würde ich sagen. Und wenn man dann nochmal irgendwie im Hinterkopf hat, dass das ein 20-Jähriger ist, der da inszeniert.
Das ist schon Wahnsinn.
Er fühlt sich nicht wie ein Debütfilm an, kann man sagen. Also
aber es ist ja auch eigentlich,
Es ist ein Spielfilmdebüt.
Ja, genau, also ein Spielfilmdebüt, aber diese Welt hat er ja schon vorher erkundet.
Er kennt sie besser wie niemand anderer, genau. Und ich finde, die Ästhetik und dieses Spiel damit, diese Räume zu erkunden, hinter jeder Ecke, kann eine Gefahr warten. Wie kommen wir aus diesen Räumen raus? Das macht er grandios und da ist er auch am stärksten. Es gibt dann so im letzten Drittel oder auch schon ein bisschen früher einen Punkt, wo der Film ins Thematische übergeht.
Mhm.
Wo nicht mehr die Ästhetik wo nicht mehr die Form erzählt, sondern wo er auch auf eine inhaltliche Ebene ganz klar gehen möchte. Ich weiß nicht, wie sehr wir hier spoilern wollen. Ist natürlich, der Film ist jetzt in Deutschland ja auch erst recht frisch gestartet. Wir versuchen es einfach mal uns drum zu muggeln, sonst machen wir am Ende immer noch einen kleinen Spoilerteil.
Ja, können wir machen.
Es geht dann irgendwann auf eine inhaltliche Ebene, wo quasi auch verhandelt wird, was diese Räume bedeuten. Natürlich die Frage, die wir uns alle stellen, was hat es damit auf sich? Ich finde nur, er schießt dann so ein bisschen übers Ziel hinaus. Es kommen dann irgendwann auch längere Dialogsequenzen, wo man merkt, da hätte man vielleicht nochmal rangehen können. Das ist, finde ich, ist nicht so toll geschrieben. Das reißt einen dann so ein bisschen raus, wenn man merkt, dass Figuren miteinander interagieren. Wobei es zu Anfang ja auch eine recht starke Szene bei der Therapie gibt, wo dieses Rollenspiel.
Ja.
Das fand ich schon gut. Wenn es dann aber wenn sie in der Küche sitzen, wer den Film gesehen hat, der weiß, und dann so ein paar weirde Sachen passieren. Die
starke Lynch-Referenzen
übrigens an dieser Stelle. Wo es dann auch extremst in surreale übergeht. finde ich, wird der Film dann doch ein bisschen zu inhaltlich einfach, was er gar nicht braucht, weil dieses Erkunden von den Backrooms oder einfach nur dieses Gefühl, dieses Klima in diesen Räumen unterwegs zu sein, gibt schon so viel Thematisches her, worüber man sich Gedanken machen kann. Also wir haben ja, also ich glaube, die naheliegendste Interpretation ist ja einfach dieser KI-Abgleich, also dass die Backrooms im Prinzip wie KI funktionieren. Ja. Wir haben da gestern Abend sogar drüber geredet und es ist auch perfekt erklärt. Wenn ihr bei ChatGPT ein Bild von euch reinstellt und zu ChatGPT sagt, kopier mir dieses Bild einmal bitte, es gibt immer eine kleine Veränderung. Und wenn du das wieder und wieder und wieder und wieder sagst, irgendwann hast du nur noch ein Zerrbild von dir, nur noch eine Idee da. Und das sind ja im Prinzip auch die Backrooms. Es gibt ja auch eine Szene im Backrooms, wo die Kamera quasi immer tiefer fährt. Man hat jedenfalls das Gefühl, dass sie immer tiefer in die Backrooms reinfährt und immer verändert sich eine Kleinigkeit. Das Sofa rutscht immer weiter in den Boden rein. Es gibt immer kleinere Veränderungen. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Aspekt, auch wenn er natürlich nicht subtil ist, aber es ist vielleicht so der erste Horrorfilm oder der erste richtig große Hype-Horrorfilm, der jetzt auch auf so eine KI-Ebene geht.
Und ja, auf eine spannende KI-Ebene.
Und auch, genau, ja, ja. Und dadurch natürlich schon eine gesellschaftliche Relevanz einfach hat, weil er dieses Thema aufmacht.
Ja.
Also es ist ja nicht nur einfach, es sind gruselige Räume.
Nee,
es ist mehr.
Die Räume an sich sind halt eigentlich überhaupt nicht gruselig. Also du könntest dir auch vorstellen, da durchzulaufen, du würdest dich halt unwohl fühlen.
Genau, es ist das, was wir drauf projizieren.
Genau, ja, ja.
Wie Horror funktioniert. Ja, oft funktioniert Horror so.
Ja, ich musste übrigens auch an einen anderen Horrorfilm denken, als ich Backrooms gesehen habe, und zwar an 28 Years Later 2. Da gibt es am Anfang auch die Schwimmbad-Szene.
Ja.
Und ich finde die auch wahnsinnig gruselig, weil halt auch dieses Schwimmbad der eigentlichen Funktion enthoben ist und plötzlich zu so einem Gewaltort wird. Mhm. Und dieses Leben fehlt eigentlich, was diesem Schwimmbad innewohnt normalerweise.
Ja, das kann man natürlich wahrscheinlich auf viele Zombie-Filme und so oder Endzeit-Filme dann beziehen, ja, wenn man so eigentliche Lebensräume hat, wo früher das die blühende Freude zugegen war und jetzt sind das einfach so tote Räume.
Obwohl man fairerweise sagen muss, dass wahrscheinlich in diesen Backoffice-Räumen eigentlich nie das blühende Leben getroffen
wird. Nein. Aber ich meine,
es ist kein Mensch da.
Ich gehe jetzt von einem Schwimmbad aus. Ne? Aber natürlich, wo Menschen früher waren einfach. Ja. Und hier ist es ja natürlich jetzt so, hier ist niemand mehr. Niemand stimmt nicht. Irgendwer kreucht da doch irgendwo rum. Mhm. Ne? Und es gibt dann auch so einen Steinzeitmenschen, der...
Oh Gott, die Szene habe ich geliebt. Ja. Also die war wirklich, glaube ich, die stärkste Szene des Films.
Vor allem, wenn es erst visuell, wenn es erst auditiv kommt, du hörst es erst nur, dass die Leute, irgendjemanden begrüßt, außer auf Englisch, sonst auf jeder Sprache.
Weißt du, was das ist?
Nee.
Das sind die Aufnahmen, die wir ins All geschickt haben mit der Voyager.
Ich habe deinen Artikel gelesen. Ja. Ich habe natürlich jetzt trotzdem Nein gesagt.
Du, ich hätte es okay gefunden, wenn du das gesagt hättest.
Ja,
das ist sehr spannend. Ich wusste das tatsächlich nicht am Anfang. Ich dachte, das wäre so aus einem Museum entnommen worden, so die, keine Ahnung, so eine Infostand, an den man sich wendet und dann wird man halt begrüßt oder sowas. Ja. Aber ja, das... Ich weiß auch nicht genau, was ich daraus machen soll.
Ja.
Es soll etwas angelockt werden und das ist, glaube ich, auch das einzige Zeichen von bewusster menschlicher Existenz, die wir in diesem Film bekommen.
Hm. Genau, dass da auf jeden Fall irgendwas gemacht wird.
Ja.
So, was jetzt genau, wollen wir natürlich nicht drauf eingehen. Vor allem, weil es ja auch nochmal dann diesen thematischen Ansatz weiter ausbaut. Das ist auch einfach ein Spoiler, wäre das Ende.
Mhm.
Aber ich fand das Ende dann wieder recht interessant, weil es eben nochmal wissenschaftlich wurde. Eine wissenschaftliche Herangehensweise an die Backrooms. Und man kann ja auch, also es sind ja auch irgendwie Kunsträume. Ne? Man könnte sich vorstellen, dass es in Berlin irgendwann eine Backrooms-Ausstellung geht.
Ich würde durchgehen.
Ich auch.
Eine Lagerhalle einfach. Jeder Raum verstört mich auf eine Art oder
Weise. Genau. Dadurch wird es schon Kunst. Und ja, es ist einfach, es sind Kunsträume. Es sind, und am Ende gibt es einfach nochmal so eine wissenschaftliche Ebene, die vielleicht auch so ein bisschen in eine Richtung zielt, wie abhängig sind wir eigentlich von so Objekten oder gibt es da irgendwie die Möglichkeit, eine nächste Stufe der Evolution zu erreichen? Ich weiß es nicht, du kannst da wahrscheinlich sau viel rein interpretieren.
Ja.
Das fand ich wieder ganz interessant. Ich fand auch das letzte Bild stark mit ihr.
Ja.
Ja. Aber ich fand ihn in der ersten Hälfte einfach besser, weil ich da diesen Stimmungsfilm mehr mochte.
Ich habe auch den Reiz des Selberentdeckens mochte ich deutlich lieber. Ich glaube, er hat ein paar interessante Gedanken gehabt. Er wiederholt sie dann sehr oft. Also gerade dieses, wie ist es, einer blinden Person einen Hund zu beschreiben?
Mhm.
also eine Person, die noch nie einen Hund gesehen hat, und genau das machen die Backrooms quasi. Mhm. Und das wiederholt er, glaube ich, irgendwie 3-4 Mal in diesem Film und man denkt irgendwann, ja, okay, ich hab's jetzt langsam verstanden. Also ja.
Ich glaube, dass 110 Minuten einfach vielleicht auch ein bisschen lang dafür
vielleicht
sind.
Vielleicht ein bisschen viel.
Ja. Aber trotzdem hat der total denkwürdige Szenen. Das hat auch Szenen, an die ich mich am Ende des Jahres noch erinnern würde. Also diese zweite Sequenz mit der Kamera, mhm, wo sie dann in den, ja, Backrooms reingehen und den Schacht darunter klettern und so. Das, oh, ist ja, Gott, grandios. Ja. Das ist ja brillant.
Ja.
Das ist eine der Horrorszenen des Jahres einfach, wo die ganze Stärke einfach dieses Films zusammenkommt.
An sich, dass das halt ein Set gewesen ist, dass es kein Greenscreen ist, sondern,
ja, ja,
ein Set. Die,
ja, ja,
haben also wirklich diese Backrooms eigentlich da irgendwo aufgebaut.
Ja.
Das ist verrückt.
Ja, ja, und dadurch hat das dann nochmal so eine ganz andere Dringlichkeit und Intensität. Deswegen, von mir ist Backrooms auf jeden Fall eine Empfehlung.
Ja, von mir auch.
Sollen wir Punkte sagen?
Ja.
Also ich würde 3,5 geben.
Hm, ich gebe 3.
Oh.
Ja.
Zweit sich doch nochmal ran vielleicht?
Nö.
Nö? Okay. Oh, ja.
Nicht sofort. Aber ich habe trotzdem Lust noch
auf
das Universum.
Genau. Ja, 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 da, genau, das ist ja auch schon bestätigt, dass er Backrooms 2 machen wird. Backrooms war ja jetzt auch ein absoluter Mega-Hit. Bei 10 Millionen, weit über 300 eingespielt.
Das ist schon krass.
Schon irre, der andere hat es nochmal ein bisschen krasser gemacht,
ja,
kommen wir gleich drauf. Aber ich bin auch interessiert, vor allem jetzt mit dem Ende und dieser wissenschaftlichen Herangehensweise, was da noch so kommen wird. Ich glaube, wir können uns auf viele, viele Backrooms-Filme einstellen, weil man,
ja,
da sehr, sehr
Serien
viel raus.
Serien und wir, genau, kriegen bestimmt Bücher.
Wir kriegen alles.
Das volle Programm einfach.
Wir kriegen alles.
Ich gönn's aber A24 auf jeden Fall, dass sie mal, mhm, wieder einen richtig krassen Hit einfach gelandet haben, beziehungsweise sogar jetzt 2 krasse Hits mit Marty Supreme.
Ja,
ja, und
der war auch sehr
erfolgreich. Der war der erfolgreichste Film, mhm, bisher und dann kurz ein paar Monate später kommt dann Backrooms und toppt nochmal alles.
Mhm.
Gönne ich dem Studio absolut.
Ja, genau. Stefan,
ja,
wir machen weiter.
Mhm.
Womit?
Mit Obsession.
Du sollst mich lieben.
nicht im Podcast, Pascal.
Du sollst mich lieben. Ja, Obsession. Worum geht's?
Das kann man, glaube ich, ganz kurz in zwei Sätzen zusammenfassen.
Ja, ja.
Es geht im Endeffekt um einen Mann, einen jungen Kerl.
Bär,
einen jungen Bär.
Burr.
Der sehr verliebt ist in einer seiner Freundinnen, es ihr aber nicht sagen kann, und weil er sehr schüchtern ist. Und das treibt ihn um und das macht ihn wahnsinnig. Und in einem Laden findet er ein mystisches Objekt, das ihm einen Wunsch erfüllt. Und eigentlich möchte er dieses Objekt seiner Freundin schenken, kriegt es aber wieder nicht hin, an diesem Abend ihr seine Liebe zu gestehen, und wünscht sich stattdessen, dass sie ihn über alles andere lieben soll. Er ist ein tricky Wunsch mit schrecklichen Konsequenzen.
Ja, genau, gut zusammengefasst. Kannst du dich noch dran erinnern, wann dieser Film bei dir ins Leben gekommen ist?
Das müsste zum Fantasy-Filmfest irgendwie gewesen sein, dass ich da mitbekommen, ja, habe, dass der erste Hype hier bei uns, ja, irgendwie darum ausgebrochen ist. Bei Hype-Filmen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, muss ich sagen, weil ich, wenn ich meine eigenen Erwartungshaltung zu hoch setze, mhm, dann ist es ganz oft so, dass der Film dann halt da drunter irgendwo läuft. Und tut dem Film eigentlich nicht gut.
Ja.
Das ist,
ja,
sehr gemein, wie bei Backrooms zum Beispiel.
Mhm.
Da hatte ich wahnsinnig große Hoffnungen, gerade weil der Hype sich so aufgebaut hatte, weil ich die Spiele kannte, weil es so viel Lore darum existierte und die ersten Stimmen so positiv waren. Und dementsprechend wollte ich bei Obsession ein bisschen auf die Bremse treten,
mhm,
irgendwo.
Und dafür hat es dann umso mehr geknallt.
Aber echt, ey.
Ja, ja, bei mir war es genauso. Ich wusste, dass der auf dem Fantasy-Filmfest lief. Ich konnte mir noch keinen Begriff davon machen. Und dann kamen halt so Reaktionen von Leuten, die ich kenne.
Ja.
Und die waren völlig überschwänglich. Also das war wirklich, da wurde von einem modernen Meisterwerk gesprochen. Das ist, der neue Ari Aster ist da.
Normalerweise ist es ja immer so, dass wenn du großen Freundesaccount irgendwie bei Letterboxd hast,
hm,
dass dann sich gerne mal so die Meinungen spalten. Also du hast Leute, die den absolut abhypen, es gibt ein paar absolute Hater, und wenn es dann viel Mittelmaß noch zwischendrin ist, dann weiß man, okay, man hat die Hoffnung, vielleicht findet man ihn selber irgendwo geil.
Ja.
Aber bei Obsession, es kam einfach eine 4,5 nach der nächsten rein, und das ist schon stark gewesen.
Ja. Ich weiß dann auch noch, als ich ihn in einer Preview gesehen habe, vor einigen Wochen, wie dieser Film in einem vollen Kinosaal wirkt. Mhm. Ich weiß nicht, war es bei dir auch so?
Es war auch ziemlich voll, ja. Ich habe ihn jetzt im Filmpalast am Friedrichshain gesehen.
Mhm. Filmtheater?
Ja. Filmtheater, mhm. Genau, mhm. Ja.
Oder hast du selber eingebaut dahin, oder was?
Der Palast dahinter, der ist nur für die exklusiven Gäste.
Okay. Ach so, ja. Und Filmpalast am Friedrichshain.
Und es war auch sehr voll. Und am Anfang wurde auch noch relativ viel getuschelt. Also man hat gemerkt, es sind viele junge Freundesgruppen auch irgendwo drin. Ich war traurigerweise, also ich war alleine tatsächlich. Ich hatte niemand an meiner Seite während des Films irgendwo.
Ja, okay.
Aber man hat gemerkt, wie die Intensität des Films dann alle irgendwann zur Ruhe gebracht hat. Und das ist schon, allein das ist eine Leistung.
Ja, weil das ist so ein perfider Film. Du hast mit der Hauptfigur Bea ja jemanden, der dir ersten Mal sympathisch ist.
Ja, natürlich.
Du hast so einen Außenseiter, der vielleicht auch so ein bisschen nerdig ist, der in eine seiner besten Freundinnen seit Jahren verknallt ist, aber es einfach nicht geschissen kriegt, einmal zu sagen, du, hör mal, ich habe Gefühle für dich.
Ja, aber auch tatsächlich, also er macht sich ja auch Gedanken. Also es geht ja darum, genau, dass er sagt, er möchte diese Freundschaft auch nicht riskieren.
Ja.
Obwohl man dahinter fragen muss, was ist denn das eigentlich für eine Freundschaft, wenn die auf die ganze Zeit so mit so einem falschen,
genau,
Spiel
was gespielt. Was ist die Alternative? Ja, so, ja. Eigentlich lebenslangen Kummer?
Ja,
oder
lebenslang
was?
Unglücklich sein, ja. Sich selber geißeln damit eigentlich.
Genau, und irgendwie erkennen sich da viele bestimmt auch wieder, so diese Angst, eine Freundschaft aufs Spiel zu setzen, aber vielleicht muss man es einfach machen, damit man eine gewisse Gewissheit hat.
Zumal da, und das muss man auch sagen, da hängt ja noch der gesamte Freundeskreis,
genau,
dran. Das ist halt wirklich auch, das ist eine schwierige Situation, aber man muss es einfach machen, glaube ich zumindest.
Ich glaube, man muss da ehrlich sein und man muss es ansprechen. Genau, und es ist dann irgendwie so, irgendwie ist er ja am Anfang niedlich.
Ja,
ne?
genau.
Und er wünscht sich das dann und man kann diesen Wunsch ja auch irgendwie nachvollziehen, von seiner großen Liebe endlich beachtet werden. Das wäre vielleicht ein besserer Wunsch gewesen. Ich wünsche mir, mehr Selbstvertrauen zu haben.
Ja.
Nicht das größte Selbstvertrauen der Welt, nur etwas mehr.
Es ist eher so, solche Wünsche zu formulieren, ist, glaube ich, auch wirklich schwierig.
Ja, ja.
Ich muss an den Brendan Fraser-Film denken.
Teuflisch. Super. Ja. Super. Toller Film.
Wirklich, Alter. Ja. Ich musste die ganze Zeit während des Films daran denken und dachte so, jeder Wunsch, den du formulierst, es gibt immer irgendwas, was du nicht beachtest.
Genau. Und er sieht sich dann gezwungen, diesen magischen Weidenstock oder was auch immer das ist, zu holen und den Wunsch zu äußern, ich möchte, dass Niki mich mehr liebt als alles andere. Und das ist ein Wunsch, da sage ich dir, wünsch dir das nicht. Das ist der absolute Horror, wie wir dann auch im Film sehen. Und es ist ja dann auch so, dass dieser Film eine Zeit lang ja auch wirklich so mit so Rom-Com-Konventionen im Prinzip spielt. Es gibt dann auch so eine längere Montage, wie die beiden sich ja offenbar so als klassisches verliebtes Pärchen immer zur Zeit verbringen und alles ist schön und alles ist toll. Ja, und dann kippt das Ding irgendwann. Denn man darf nie vergessen, dass diese Frau gezwungen wird dazu. Also es ist ja so, der Mann, ja, wie sage ich das jetzt ohne, er
hat ihr den Willen geraubt, aufgezwungen.
Richtig, ja. Er hat ihr den Willen aufgezwungen und das erste Mal, dass ich mir dachte, oh scheiße, das eigentlich ist der Typ ein mega Arschloch, ist bei der ersten Sexszene. Wenn man sich denkt, diese Frau hat keinen Willen mehr, dieser Mann hat ihr alles genommen und verfügt jetzt quasi über sie. Er hat sich ihr ermächtigt. Ganz klassisch. Und das ist dann so ein Punkt, wo die Sympathien für Bear auch extrem kippen. Und dann kommt man in so ein Wechselbad der Gefühle, würde ich fast sagen. Weil diese Situation, in der Bear ist, ja immer noch so eine Situation ist, wo du dir denkst, ist schon heftig für ihn irgendwie, was der durchmachen muss. Weil er immer noch dieser total passive, hilflose, junge Typ ist, der irgendwie ja lieb aussieht, aber der eigentlich einfach ein mega Arschloch ist.
Ja, ja. Er kennt ja dann irgendwann sogar, was er da angerichtet hat und ist aber nicht bereit, die entsprechenden Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Ja, er will nur Anpassung vornehmen.
Genau, er will nur Anpassung vornehmen. Obwohl man auch sagen muss, dass die Gegenmaßnahmen, die er ergreifen könnte, natürlich auch sehr hart sind, aber er hat sich diese Suppe halt auch irgendwo selber eingebrockt.
Ja.
Also wer soll die auslöffeln, wenn nicht er?
Ja, ja. Ja, und das ist dann eben auch so, dass man da so eine sehr interessante Abhandlung auch über... Ja, toxische Beziehung ist vielleicht sogar noch zu wenig gesagt in dem Fall. Es ist ja wirklich eine total, also wirklich absoluter Willensraub kann man
der
sagen.
Der ist auf wahnsinnig vielen Ebenen spannend, weil der zum einen also dieses natürlich den Willensraub da thematisiert. Zum anderen geht's aber auch um Beziehungen beziehungsweise Paarbeziehungen, wo ein Partner nicht mehr ohne den anderen existieren kann und sich halt komplett dieser Person verschreibt. Mhm. Und zum anderen beschreibt er auch dieses Phänomen, das viele wahrscheinlich auch schon mal erlebt haben im eigenen Freundeskreis, dass wenn Leute in eine Beziehung geraten, dass sie plötzlich eine andere Person werden, dass man sie nicht mehr erkennt von außen und sich gefragt hat, wer ist denn jetzt die reale Person? Ist es die Person, mit der ich jahrelang irgendwie vorher rumgehangen habe, oder ist es jetzt die neue Version? Ja. Weil offensichtlich schlummerte ja dieser Aspekt auch in der Person. Vielleicht hat sich vorher nur nicht getraut, das mal auszuleben.
Ja. Das kenne ich auch. Ja. Wenn Menschen in Beziehung gehen und auf einmal andere Menschen werden, das ist so crazy.
Das ist verrückt, oder?
Ja, das ist irre. Ja. Aber das ist dann irgendwie, ich kann es auch nicht so richtig erklären. Man verschreibt sich dann der anderen Person so extrem, die ist dann der neue Lebensmittelpunkt.
Ja.
Und alles, was man vorher hatte, alle Menschen, die einem vorher wichtig waren, die stehen jetzt irgendwie hinten dran. Das hat der Film auch. Was der Film aber auch hat, ist einfach eine geile Horroratmosphäre.
Ja.
Es ist einfach auch ein richtig guter Horrorfilm, der...
Du hast ja am Anfang noch gesagt, es dauert ein bisschen, bis die Stimmung kippt, aber gerade die erste Szene finde ich wahnsinnig spannend, weil du nicht weißt, ob der Wunsch jetzt funktioniert hat, was da eigentlich mit ihr abgeht.
Das stimmt.
Ob das noch normal ist quasi, weil so lange kennen wir sie als Zuschauer zumindest auch nicht. Wir haben sie in 3-4 Szenen vorher gesehen und wissen nicht, okay, wie ist das vielleicht etwas, wie sie öfter reagiert. Ist sie vielleicht unter Drogeneinfluss? Keine Ahnung.
Die waren ja auch feiern, ne?
Ja.
Ich meine, bis es richtig losgeht, bis es kippt einfach, Auffassung oder die, wie man zu Bär steht. Genau, und irgendwann wird es dann so ein Horrorfilm, der etwas mitbringt, was heute im Horrorkino selten geworden ist, nämlich er ist unberechenbar.
Er ist unberechenbar und er hat eine wahnsinnig, wahnsinnig intensive Atmosphäre.
Ja.
Das habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt. Und das liegt auch, also wir kommen gleich zu dem Punkt von dir nochmal, das liegt auch an dem Sounddesign. Ich habe schon lange keinen Film mit so einem guten Sounddesign wirklich erlebt. Also diese Schreie und Schreckensmomente, die sind...
Und das Hämmern.
Und Hämmern, richtig. Ja. Das ist so intensiv. Mhm. Also ich kann euch nur empfehlen, guckt den auf jeden Fall in dem Kino.
Ja.
Oder geht euren Nachbarn wahnsinnig auf den Geist.
Macht es laut.
Macht es richtig laut. Ja. Dreht die Anlage
auf. Der Nachbarzerstörer 3000. Ja. Werft ihn mal wieder an.
Ja.
Ja. Der hat Horrorsequenzen, wie ich eben schon mal Backrooms gesagt habe, an die ich noch am Ende des Jahres denken werde. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wenn Bär nachts aufwacht und sie in der Ecke des Raums steht. Mehr will ich gar nicht sagen.
Ja.
Das ist einfach todescreepy.
Ja.
Das ist so unangenehm. Er hat dann aber auch so Szenen...
Dazu, zu dieser Szene. Ich weiß nicht genau, ob du dich, wann dich das letzte Mal wirklich in einem Horrorfilm gefürchtet hast, aber das war eine Szene, die mir wirklich sehr nahe ging.
Ja.
Wo ich irgendwann dachte, ich möchte, dass das jetzt aufhört.
Ja.
Ich möchte, dass es beendet wird.
Weil das auch so in die Länge zieht.
Genau, ich kann es nicht mehr ertragen.
Ja.
Und das liegt ein bisschen an Bärs Passivität, dass der nie versucht, aus diesen Szenen rauszukommen, sondern auch er... ist einfach wie geschockt und wartet ab, was passiert. Er möchte auch, dass diese Normalität wieder einsetzt, aber sie setzt nicht ein.
Ja, aussitzen.
Oh.
Ja, ganz schlimm. Dann hat er so Kleinigkeiten, die ich auch mega creepy finde, wenn man auf einmal merkt, dass sie sich anders bewegt als ein Mensch.
Ja.
Es gibt so 2-3 Szenen, wo sie ganz komisch läuft, als wenn sie so ein Bauklötz.
Stop Motion ist das, glaube ich. Und das passiert teilweise so nebenbei. Es gibt eine Szene, da macht sie das im Hintergrund, wo man auch denkt, what the fuck, was habe ich das gerade wirklich gesehen? Oder ist das im Augenwinkel nur irgendwie passiert? Oder so im Halbdunkeln. Der Regisseur hat ein wahnsinnig gutes Gespür für Licht und Schatten.
Ja.
Er stellt sie teilweise so brillant, dass du das halt nicht genau sehen kannst. Du weißt nicht, was mit ihrem Gesicht gerade passiert.
Mhm. Ob das noch ihr Gesicht ist.
Ja.
Ja, er arbeitet da sehr, sehr viel, genau, mit diesen Schattenspielen, vieles so im Halbdunkel, so das kriegt dann auch sowas Traumwandlerisches manchmal, fand ich sehr, sehr stark. Und er hat dann natürlich noch so Szenen, wo dieser Horror dieser Beziehung, der ja absolut von Bär ausgeht. Er ist schuld an all dem Grauen, in so einen, in diesen sozialen Kosmos reingetragen wird. Also es gibt dann diese eine Geburt, nee, einfach nur eine Homeparty, glaube ich, von seinem Kumpel, wo ganz klar gesagt wird, bring deine Freundin nicht mit.
Ja.
Und wie man das von anderen Freunden auch kennt, komm, wir machen heute mal einen Männerabend, ne? Nur unter uns, und dann klingelt diese Person und die Freundin steht daneben und man denkt sich, okay, alles klar. Dann wird das heute ein anderer Abend. Und diese Homeparty, die in Obsession, ich hatte da eine Gänsehaut, mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen. Sowohl, weil die Hauptdarstellerin ein brillantes Mienenspiel an den Tag legt. Ja. Das ist wirklich, was für Gesichtsausdrücke sie da hinlegt, das ist Irrsinn. Aber auch, wie sie sich in dieses Leben wieder von ihnen reindrängt.
Ja.
Das ist so...
Obwohl ich sagen muss, dass es eine andere Art von Horror für mich in diesem Moment war, das ist so Fremdscham-Horror,
ja,
den ich selten erlebt habe.
Ja.
Also es ist wie eine, wie die schrecklichsten Folgen King of Queens sich irgendwie anzugucken oder Lass es Larry.
Ja.
Man nur auf eine nochmal eine etwas extremere Art und Weise, weil man sich irgendwann denkt, ich möchte auch hier nicht mehr in dieser Szene sein.
Ja.
Ich möchte nicht sehen, was passiert. Ich möchte diese Party bitte verlassen.
Ja, lass uns gehen. Ja, ja. Auch weil da auch dieses Gefühl wiederkommt, wie er ihr eben auch ausgeliefert ist.
Ja.
Ne? Obwohl er dafür gesorgt hat, dass sie ihm ausgeliefert. Also es ist ganz, es ist eine verzwickte Nummer, aber es ist ein brillanter Film.
Ja.
Ich finde, es ist ein brillanter Film und man muss sich einfach vor Augen führen, dass dieses Ding $750,000 gekostet hat.
Und auch da ein junger Regisseur.
Kerry Barker.
Genau.
Ja.
Ich glaube, 26 ist der,
ja,
ne? Ja. 26, ist
Irrsinn.
Wahnsinn.
Also im besten Fall drehen die alle noch 50 Jahre Film oder so, ne?
Hoffentlich. Spätere Spielbergs einfach.
Wirklich. Also ich sag mal, Kerry Barker wird einer der großen neuen Horrorregisseure. Der hat ja jetzt auch schon seinen nächsten Film abgedreht. Anything But Ghosts, wenn ich mich nicht völlig irre.
Hatte der mehr Budget, weißt du das?
Ich glaube, der hat ein bisschen mehr Budget.
Ja.
Und danach wird er einen Texas Chainsaw Massacre-Film drehen, was mich total geil macht.
Ja.
Ich glaube, das wird richtig crazy, wenn er das macht. Ich hoffe, dass er sich da nicht irgendwie verbrennen lässt. Und,
das hoffe ich wirklich. Ich weiß nicht, ob es das richtige Franchise ist. Ich hatte so das Gefühl, einige Franchises bürden ihren Regisseuren ein bisschen mehr Regelwerk auf. Also was darfst du mit diesem Franchise machen? Auf was darfst du auf keinen Fall? Was muss beachtet werden? Da gibt es, glaube ich, im Hintergrund große Produzenten, die dann darauf achten, dass alles richtigen Bahnen läuft. Evil Dead zum Beispiel ist das Gegenteil. Da habe ich immer das Gefühl, dass die Regisseure sich frei ausleben dürfen.
Und das, ja, so, ich denke, das sagt Sam Raimi, ja, mach mal. Habe ich früher
mal,
genau, ja auch gemacht.
Ja, ja.
Genau, und ich glaube, also wenn man sich das Texas Chainsaw Massacre Franchise anguckt, ich glaube, da, ja, darf sich auch jeder austoben, wie er will. Also es ist wirklich völliger Wahnsinn. Und da kann er halt auch so ganz interessante Familiendynamiken reinbringen.
Obwohl das jetzt ist nicht Texas Chainsaw Massacre jetzt aufgekauft worden, beziehungsweise neu verkauft worden und soll jetzt wieder ordentlich Profit abwerfen? Ich glaube,
kann sein,
sowas,
kann sein. Aber
da,
sie werden dem Obsession-Regisseur nicht sagen, was er zu tun hat.
Ich hoffe auch nicht.
Glaube ich nicht.
Ja.
Also ja, wirklich, für mich ein Film, der echt unter die Haut ging und mich verstört hat.
Der erschreckendste Film seit langer Zeit, glaube ich. Und wir hatten auch in den letzten Jahren, das darf man ja, also ich meine, wir sprechen jetzt hier über YouTube-Regisseure und es gibt aktuell so viele wahnsinnig tolle neue Regiegrößen beziehungsweise Talente, die in den letzten Jahren daraus hervorgegangen sind. Die Filippus zum Beispiel, Talk to Me.
Ja, Bring Her Back.
Ja, wahnsinnig, auch beides wahnsinnig
und,
gute Filme.
Und ja,
das fühlt sich bei diesen Leuten nie an wie Erstlingswerke.
Nein.
Weil die halt davor schon Filmerfahrung gesammelt haben.
Genau.
Und die haben schon Feedback sich eingeholt und die haben schon wie viele Kurzfilme gedreht. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, wie man das früher gemacht hat. Aber YouTube ist wirklich einfach der neue Indie-Bereich. Und dementsprechend wundert das ja auch nicht, dass jetzt sehr viele Produzenten und Studios in den YouTube Bereichen wildern irgendwo und gucken, wer ist denn da noch? Wen können wir denn noch nehmen?
Ja, ist fast ein bisschen verwunderlich, dass es so lange gedauert hat, weil
ja,
es ist ja schon seit Jahren klar, dass die Leute, die YouTube machen, die Kurzfilme machen, die Sketche drehen, einfach ein irrsinniges Gespür für sowas haben und sowohl Kerry Barker, als auch die Filippus kommen aus dem Comedy-Bereich und Comedy, was Timing angeht, das heißt,
ja,
die haben einfach ein irrsinniges Gespür für Timing und das,
ja,
merkst du sowohl Bring Her Back, Talk to Me an, als auch jetzt Obsession, der so auf den Punkt inszeniert ist und darüber hinaus einfach brillant gespielt.
Ja.
Also vor allem die Hauptdarstellerin ist grandios.
Das super besetzt, ja.
Was für eine Performance. Wirklich all in gegangen und auch es hat sich gelohnt.
Aber auch das muss ich wirklich sagen. Also gerade diese ganzen neuen, jungen Filmemacher, die haben alle gute Castings, weil es vielleicht Leute aus dem Freundeskreis sind irgendwo oder sie zumindest gut mit diesen Leuten connecten können. Weil,
das ist wahrscheinlich eine gute Stimmung einfach.
Da, ich glaube auch.
Also, ja, das kriegt man sonst eigentlich nur irgendwie bei Sean Baker, dass das so geil ist, oder? Also, wenn man einen Sean Baker-Film guckt, dann denkt man sich...
Und frische Gesichter einfach. Das ist halt wirklich das Geile. Also, ja. Dass du halt nicht das Gefühl hast, du schaust irgendwie Laienschauspielern zu, genau. Oder halt Personen, die du schon in 75 anderen Horrorfilmen gesehen hast, sondern wirklich mal neue, unverbrauchte Gesichter, wo du auch das Gefühl hast, die können wirklich groß werden.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, sowohl von den Hauptdarstellern als auch von Carrie werden wir sehr, sehr viel noch in Zukunft hören.
Es gibt übrigens noch zwei andere YouTuber, die gerade Filme rausgebracht haben, beziehungsweise rausbringen werden.
Ja, Fresh Torge einmal.
Und ja. Die Lochis.
Und Montana Black.
Also Leute, haltet die Augen offen nach diesen freshen neuen Gesichtern. Ja. Die Chris Stuckman mit Shelby Oaks. Das ist so ein YouTube-Filmkritiker, der jetzt scheinbar auch seinen ersten Horrorfilm gedreht hat und der auch schon auf Festivals lief.
Der soll aber scheiße sein, habe ich gehört.
Ich habe da so gespaltene Meinung auf jeden Fall gehört. Ich bin gespannt. Also kann sein, dass ich hoffe auf einen regulären Kinostart irgendwo und will dem zumindest eine Chance geben. Wäre natürlich beschissen, wenn halt ein YouTube-Filmkritiker seinen ersten Film macht, der ist scheiße. Ist er so ehrlich, dass ich einzugestehen?
Nee, aber so ist es dann. Ja. Aber habe ich auf dem Schirm, ja.
Und das andere war Marc Fischbach.
Fischbach. Ja. Fishbone.
Mit Iron Lung.
Ja, davon hat der mir gestern Abend erzählt. Der ist an mir vorbeigegangen, irrsinnigerweise.
Im Januar 2026 gestartet, hatte aber einen super limitierten Kinostart.
Hättest du mal was sagen können?
Möglichen. Ich hab's da auch nicht mitbekommen.
Keine das muss Ahnung. Ja dann offenbar ein Film sein, der nur diesen Found-Footage-Stil hat, ne?
Nee, weil ich ehrlich gesagt, keine Ahnung. Das ist irgendwie Sci-Fi-Horror, wo die Menschen auf, die letzten überlebenden Menschen irgendwie auf Raumstationen leben. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, also ich habe mir vorhin die Handlung einmal durchgelesen und war einfach so hart verwirrt, dass ich dachte, was ist das?
Was soll das?
Das klingt nach einem Big-Budget-Film irgendwo. Kann aber sein, dass der halt sehr viel einfach in Innenräumen gedreht
vielleicht,
worden
vielleicht
ist.
Vielleicht täusche ich mich auch, weil Hardy vom Moviepilot, liebe Grüße, hat mir von einem Film erzählt, der auch von einem YouTuber inszeniert wurde und der komplett dieses Found-Footage-Ding wie Backrooms hat.
Könnte sein. Also
ich weiß nicht, ob es der ist. Müssen wir nochmal fragen. Ja. Ach, und auch nochmal der Hinweis jetzt nach 41 Minuten, wenn ihr das Pusten im Hintergrund hört, das ist unser Ventilator. Das ist auch so geil, das in Minute 41 zu sagen.
Nur für alle, die sich ab Minute 1 gewundert haben.
Ja, genau. es ist unser Ventilator. Nein, also Obsession für mich nochmal deutlich besser als Backrooms, muss ich sagen, weil der so auf allen Ebenen funktioniert. Und der geht auch 110 Minuten, der hat keinen einzigen Durchhänger, man wird mitgerissen, der ist unangenehm, der hat einen guten Humor in manchen Szenen.
Ja,
also man kann
fiesen
auch mal,
Humor, zynischen Humor.
Ja, echt bösen Humor. Hervorragend gespielt, hervorragend inszeniert, ganz großes Kino, hat das Potenzial für einen modernen Klassiker. Für mich sind das 4,5 von 5.
Ich gebe noch die Warnung aus, alle Katzenliebhaber müssen leiden.
Ja.
Von mir gibt es auch 4,5. Ist für mich der beste Film des Jahres bisher tatsächlich. Ja. Und ich weiß nicht genau, wann ich das letzte Mal einen Horrorfilm auf der 1 hatte. Hat für mich auch das Drama verdrängt. Ist nochmal stärker. Ist lustigerweise auch nicht eine ähnliche Thematik, aber schlägt in eine ähnliche Kerbe irgendwo.
Auch Beziehungsreflexion. Ja. Drama war auch sehr gut. Marty Supreme ist bei mir noch weit vorne, wenn wir jetzt mal so bei den Highlights des bisherigen Jahres gehen. Mir gefällt dieses Jahr irgendwie alles.
Ich bin sehr glücklich, muss ich sagen.
Ich auch. Ich finde, ich habe mit so viel Film Spaß gehabt.
Und es kommen noch so viele tolle Sachen.
Also
dementsprechend, wir freuen uns auf das Kommende.
Ja, also wir haben ja sogar Anfang nächsten Monats, also Anfang Juli ja direkt das nächste Horrorbrett mit Evil Dead Burn.
Burn.
Ja, Evil Dead Burn. Inszeniert von dem Franzosen, der Spiders gemacht hat. Sébastien Varjanik oder so. Ja. Bin ich auch sehr gespannt drauf.
Der erste Trailer sah richtig stark aus. Also es sieht nach Terrorkino aus.
Ja,
richtig starken Terrorkino.
Ich fand auch den Spiders, der war sehr gut inszeniert. Ich mochte auch dieses Banlieue trifft auf Spinnenhorror. Das hat mir gut gefallen.
Ich habe ja ein bisschen Furcht vor Spinnen.
Da ist eine.
Also ich würd's nicht Furcht nennen, aber ich finde sie einfach unangenehm. Ich finde aber, die wenigsten Filme können bei mir diese Furcht wirklich auslösen. Es reicht nicht, das einfach nur zu sehen.
Hast du keine Todesangst bei Wreck Attack?
Nee, Wreck Attack mochte ich immer sehr gerne, muss ich sagen. Der war toll. Gerade die Spinne im Zelt ist, gehört zu meinen Lieblingsspinnen.
Die Spinne bei dem Opa. Das fand ich auch immer gut. Nö.
War trotzdem vernünftig, genau. Und ja. Dementsprechend, also Evil Dead freue ich mich sowieso immer drauf. Ich habe irgendwann die Hoffnung aufgegeben, dass Sam Raimi selber noch einen macht und habe akzeptiert, dass ab jetzt jeder Evil Dead-Film einfach anders wird. Und für mich geht es bisher immer auf. Es hat mir immer Spaß gemacht. Ich weiß, du mochtest den letzten nicht ganz so gerne. Ich fand ihn sehr fies. Also gerade im Umgang mit Kindern, und das muss man sagen, das ist auch was. Es wird hier sehr laut gerade.
Flugzeug.
Sehr gut, okay.
Flugzeug! Jetzt Podcast aus.
Also ich glaube, man hat irgendwann im Horrorbereich aufgehört, Kinder zu verschonen. Und das finde ich gar nicht
so gut.
So schlimm.
Achso, gar nicht so schlimm, okay.
Ist egal, was ich gesagt hätte, alles wäre kacke gewesen.
Nein. Man darf auch mal an die Kinder.
Ja.
Man darf auch mal an die Kinder ran, wollte ich schon gerade sagen. Nein, das darf, also.
Ja.
Oh, Kinder, ja, nein, ist das Thema. Ja.
Kinder in Horrorfilm ist hart. Das ist ja, ein hartes ist Topic, hart. Das ist ähnlich wie Haustiere zum Beispiel, Tiere. Wenn Tiere gequält werden oder Tiere umgebracht werden, ist das auch immer hart, weil das die Unschuld einfach repräsentiert.
Ja, ja.
Und wenn du die Unschuld tötest, was gibt's Härteres?
Ja, was gibt Härteres?
Oh, was für Worte jetzt.
Der tote Unschuld.
Ja.
Ja, Stefan.
Was bleibt denn noch für Halloween eigentlich? Was kommt Halloween raus? Kommt da irgendein guter Horrorfilm, auf den wir uns freuen?
Terrifier 4 oder so?
Ich glaube ja, ne?
Aber ich glaube nicht, noch nicht dieses Jahr, ne? 3 Stunden Schwarz-Weiß.
Aber ich wüsste nicht, was dieses Jahr noch für uns kommt. Werwolf kommt bei uns nächstes Jahr erst.
Ja, im Januar. Saw haben sie auch verschoben.
Ja.
Internet ist ja auch hier problematisch, sonst hätten wir mal schnell geguckt, aber es kommen bestimmt noch Sachen raus. Geht ins Kino, Leute.
Ja.
Informiert euch schön bei filmstarts.de. Wir schreiben über alles. Wir empfehlen euch alles, was empfehlenswert ist. Oder auch nicht. nein, wir empfehlen euch alles, was empfehlenswert ist, natürlich. Und ja.
Ja, das sind schöne Schlussworte, finde ich. Also, dementsprechend, gehabt euch wohl und bis nächste Woche.
Bye, bye.